Gnade sei mit euch. Ihr seid geliebt von dem Gott, der als Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Darauf dürft ihr vertrauen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe gerade das Gefühl, ich habe total lange nicht mehr hier oben gestanden. Da kam irgendwie die Geburt unseres Sohnes noch dazwischen, dann war ich mal krank. Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder zusammen mit euch Gottesdienst feiern darf, dass ich heute Morgen einerseits am zweiten Sonntag vor der Passions-, vor der Fastenzeit, aber auch am Wahlsonntag, dass ich zusammen mit euch auf Gottes Wort hören darf. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kennt ihr die Aussage? Wisst ihr, von wem die stammt? Ich wusste es nämlich nicht. Lenin. Lenin ist richtig, ja. Ich stammte von Lenin, dem russischen Revolutionsanführer. Und irgendwie ist da was dran, aber auf der anderen Seite, für uns als Gemeinde, da ist Vertrauen ja eigentlich die Grundlage, dass wir vertrauen, dass wir Gott vertrauen, dass wir vertrauen, dass Gott mit seinem Wort unter uns anwesend ist, dass er wirkt, dass er uns aussendet, dass wir seine Gesandten in diese Welt sind. Und wo dieses Vertrauen in einer Gemeinde nicht herrscht, da kann ganz schnell ganz viel kaputt gehen. Wenn es nur noch eine Stimmung von Misstrauen und dem gegenseitigen Kontrollieren gibt. Aber ich will es mal so sagen, eine Gemeinde, die sollte auch darauf vertrauen können, dass die Männer und Frauen, die predigen, die Gottes Wort verkündigen, dass die wirklich das reine Evangelium predigen, so wie es in Gottes Wort bezeugt ist, und dass es in der Weise verkündigen, dass es der Gemeinde zum Segen wird. Und zwar ohne eine Anpassung an das, was man glaubt, dass die Menschen es gerade ganz besonders gerne hören möchten. Solches Vertrauen in die, die predigen, ist wichtig. In meiner Predigt heute Morgen soll es um das Thema Prüf die Geister gehen. Weil jede christliche Gemeinde, jeden einzelnen Glied der Gemeinde, dem gilt, was uns Johannes heute in dem Text schreibt, den ich als Predigttext für heute ausgewählt habe. Ich lese aus dem ersten Brief des Johannes im 4. Kapitel. Da schreibt der Apostel Johannes: Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird, und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns. Während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Ich glaube, der Apostel Johannes, der will uns mit diesen Worten aus seinem ersten Brief drei Aufforderungen mit in diesen Sonntag hineingeben. Prüft die Geister, denn erstens, das ist euer Auftrag. Prüft die Geister, zweitens, daran werdet ihr die Geister erkennen. Und die Folge davon, prüft die Geister, nach eurem Urteil sollt ihr auch handeln. Ich beginne mit dem ersten Punkt, die Geister zu prüfen, das ist unser Auftrag als christliche Gemeinde. Als Johannes diese Worte schreibt, da gab es viele Lehrer, viele Prediger, die sind von Gemeinde zu Gemeinde gezogen und die haben der Gemeinde das Evangelium gesagt, haben ihr die frohe Botschaft bezeugt, haben Zeugnis für das gegeben, was sie mit Jesus Christus erlebt hatten, wie er in ihr Leben gekommen war, wie er ihr Leben hell gemacht hat. Diese Lehrer, diese Prediger sind in die Gemeinden gekommen und haben dadurch auch zum Austausch zwischen den ganz verschiedenen christlichen Gemeinden und die waren auch alle ein bisschen anders ausgerichtet in ihrer Art, wie sie das Evangelium gelebt haben. Die haben dazu beigetragen, dass es da einen Austausch gab. Und wir müssen das uns auch immer vorstellen, das war noch keine Zeit, wo es irgendwelche klaren kirchlichen Strukturen gegeben hat. Ich meine, die haben wir ja heute auch nicht. Die werden ja von Synoden alle 10 Jahre wieder über den Haufen geworfen und in Frage gestellt. Klare Strukturen gab es damals nicht. Und wir müssen uns auch vor Augen halten, das Neue Testament als Sammlung von Schriften, das gab es in der Form auch noch nicht. Es waren einzelne Schriften bekannt, aber die waren nicht überall verfügbar. Die waren nur schwer einsehbar. Und es gab auch nicht genügend Kopien. Die hatten keinen Kopierer da stehen, wo sie es draufgelegt haben. Da haben wir 100 Kopien gemacht und unten kamen die raus. Wenn man die verbreiten wollte, musste man die mit der Hand abschreiben. Und das sagt euch jetzt einer, der seine eigene Handschrift nicht lesen kann. Evangelien und Briefe, die wurden mühsam abgeschrieben mit der Hand und dann von den Gemeinden an die jeweils andere Gemeinde gereicht. Aber vieles, wahrscheinlich sogar das meiste, das geschah durch die mündliche Predigt. Das geschah durch Glaubensgespräche. Das geschah durch persönliches Zeugnis. Das geschah durch Erzählung. Und viele dieser Lehrer waren treue Christen, die ihre Gaben zum Wohl der Gemeinde eingesetzt haben und nicht selten auch in Kauf genommen haben, dass ihnen Leid und Verzicht deswegen auferlegt wurde. Aber ihr Dienst, der war getragen von der Liebe zu Christus, von der Liebe zu ihren Geschwistern, von ihren Schwestern und Brüdern im Glauben. Aber es gab auch solche, die den Gemeinden eigene Gedanken und eigene Eingebungen mitteilen wollten. Aus ganz unterschiedlichen Gründen predigten sie neue Wege zum Heil, stellten neue Wahrheiten auf, die es aber in Wirklichkeit gar nicht gab, die in Wirklichkeit gar keine Wahrheit gewesen sind. So ein ganz prominentes Beispiel, das ist die Gemeinde in Galatien, hat Paulus einen Brief hingeschrieben. Da haben sich falsche Lehrer eingeschlichen Und die haben denen gesagt, Leute, ihr müsst wieder nach religiösen Mustern leben, dürft wieder manche Dinge nicht essen, müsst manche Zeiten als besonders heilige Zeiten einhalten und müsst wieder in religiöse Pflichten des alten Bundes zurückkehren. Paulus schreibt diesen Galaterbrief, lest ihn mal, ein toller Lesetipp, es ist mein Lieblings-Paulusbrief. Paulus schreibt diesen Galaterbrief, um die Gemeinde da wieder aufs Fundament des Evangeliums zu bringen. Und er wählt da auch drastische Worte. Ihr dummen Galater, sagt er, wer hat euch verführt, der euch doch Christus vor Augen gemalt war? Falsche Propheten, Irrlehrer verschiedener Art, für die junge Gemeinde damals war das eine ständige Bedrohung. Und die Gemeinden hatten nur eine einzige Chance. Sie konnten dem Ganzen nur dadurch begegnen, dass sie die Geister geprüft haben. Das zu tun, das war ihr Auftrag. Ich bin davon überzeugt, dieser Auftrag, der gilt bis heute und der gilt auch uns bis heute. Und deshalb schreibt der Apostel Johannes, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Johannes, das ist nicht der Erste gewesen, der den Auftrag zur Prüfung gegeben hat. Schon Jesus sagt in der Bergpredigt, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und auch Paulus, der wusste zu diesem Thema viel zu schreiben, der wurde nicht müde, seine Gemeinden an ihren Prüfauftrag immer wieder zu erinnern. Er schreibt den Römern, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Das alles, das sind nur wenige Beispiele dafür, dass die christliche Gemeinde in der Heiligen Schrift, dass sie den Auftrag bekommen hat, die Geister zu prüfen. Und warum dieser Auftrag so wichtig ist, dazu nennt Johannes auch einen triftigen Grund. Er sagt, es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Das deckt sich mit dem, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Das passt zu dem, was Paulus sagt. Und ich glaube, es deckt sich auch mit dem, was wir heute als christliche Gemeinde immer wieder erleben. Das deckt sich damit, was wir manchmal als christliche Lehre immer wieder zu hören bekommen. Weil immer dreister können Propheten, Gremien auch innerhalb der Kirche, innerhalb dieser Welt auftreten und dabei die Behauptung mit sich führen, sie haben doch die Bibel, sie haben doch Gottes Wort auf ihrer Seite. Die Geister zu prüfen ist also immer wieder nötig und diese Prüfung soll nicht oberflächlich geschehen, weil, ganz ehrlich, kein falscher Prophet kommt mit dem Anspruch, ich bringe euch jetzt falsche Lehren. Das ist genau das Gegenteil. Er kommt mit dem Anspruch, dass er in Gottes Namen reden will und er wird Bibelworte gebrauchen, er wird jede Menge Bibelworte gebrauchen, um damit seine Lehre zu begründen. Er wird Begriffe benutzen, die wir gut kennen, die uns vertraut sind, die er aber inhaltlich ganz anders füllen wird. Er wird freundlich kommen, sozusagen wie einer im Schafspelz gekleidet ist. Und wer hier nur mit einem Ohr oder mit dem halben Herzen dabei ist, der kann da ganz schnell drauf reinfallen. Prüft die Geister, denn das ist euer Auftrag. Ein Auftrag, den uns der Herr selbst gegeben hat, den die Apostel bestätigt haben. Es gibt aber eine Voraussetzung, die müssen wir zur Erfüllung dieses Auftrages mitbringen. Und zwar, dass wir die wahre Lehre, dass wir die gut kennen, dass wir sie auch unterscheiden können von falschen Lehren. Es ist gut, wenn wir uns viel mit Gottes Wort beschäftigen, die Bibel immer wieder lesen, weil das ist die allerbeste Vorbeugung. Es ist gut, wenn wir Bibelstunden halten, wenn ihr im Hauskreis unter der Woche zusammenkommt, wenn ihr zusammen die Bibel studiert, zusammen die Bibel lest. Es ist gut, wenn die Kinder schon in der Kinderkirche drüben die Bibel nahegebracht bekommen, wenn die Bibel in der Konfirmandenstunde gelesen wird. Es ist gut, wenn wir tägliche Hausandachten halten, nicht zum Selbstzweck, weil es eben gut ist, sondern vor allem dadurch, dass wir Gott, dass wir sein Wort, dass wir die Lehre immer besser kennenlernen. Prüft die Geister, denn das ist euer Auftrag. Ich komme zum zweiten Punkt, und daran werdet ihr sie erkennen. Johannes, der nennt uns geradezu auch die Kriterien, nach denen wir Geister unterscheiden können. Er schreibt: An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Wort beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus Christus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Damit gibt er uns einen Schlüssel an die Hand, wie wir Aussagen, wie wir Lehren beurteilen können. Und zwar immer vom Zentrum her, immer von Christus her. Immer von Christus her ist der Wert einer Lehre zu erkennen. Ist Jesus der ewige Sohn Gottes, schon vor aller Zeit beim Vater gewesen, der Mensch geworden ist, geboren von Maria, der Jungfrau? Klar, wir können diese Frage als theoretisch abtun, können auch sagen, dass das nur Theologen noch interessiert. Und dann sagen wir, ja, haben nicht so rechthaberische Streitereien nicht schon genug Schaden in der Kirche angerichtet? Aber so einfach ist das nicht. Was uns Johannes als das Kennzeichen der Lehre nennt, ist letztendlich der Trost unseres Glaubens, und das ist der Grund, auf den wir begründet unsere Hoffnung setzen können. Wie wichtig ist es, dass wir uns immer wieder auf das Wesentliche besinnen, dass wir uns immer wieder zu Jesus Christus führen lassen, dass er uns auch herausführt in Dinge, in die wir uns verstrickt haben. Ich möchte mir mal einen Menschen vorstellen, der noch nie etwas vom Evangelium gehört hat, überhaupt nichts, überhaupt keine Ahnung hat. Und ich möchte mir vorstellen, was wäre, wenn der heute Morgen in eine von wahrscheinlich den meisten Kirchen hier in unserem Land gehen würde. Ich möchte mir vorstellen, was würde er dort von den Kanzeln in den meisten Kirchen hören. Er wird hören, was für eine Katastrophe es ist, dass Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Er wird erfahren, dass es die Pflicht eines Christen ist, hilfsbereit zu sein und Menschen in Not mit offenen Armen zu empfangen. Er wird was vom Klimawandel hören, wird hören, dass es die Aufgabe der Kirche ist, der Politik ins Gewissen zu reden, und dass gerade in dieser Zeit unsere Demokratie in Deutschland bedroht ist. All das wird er hören. Und bitte versteht mich nicht falsch. Das sind wichtige Themen. Das sind wirklich wichtige Themen. Gerade besonders auch für uns als Christen sind das wichtige Themen. Aber ich frage mich, ist es das, was ein Mensch, der noch nie was vom Evangelium, noch nie was von seiner Rettung, von der frohen Botschaft gehört hat, ist es das, was er in seinem ersten Gottesdienstbesuch hören sollte? Weil die christliche Botschaft ist nicht als erstes die Nächstenliebe. Und sie ist auch nicht zuerst auf das Leben im Diesseits bezogen. Ich habe einen Text von Martin Luther gefunden, aus seinen Tischreden. Und da sagt er, in der ganzen Kirchenlehre muss man sorgfältig darauf achten, welcher Teil recht eigentlich zum geistlichen Leben gehöre, welcher zum bürgerlichen und welcher zum politischen. Diesen beiden Stücke müssen weit vom Evangelium getrennt werden, welches die Kraft Gottes zur Seligkeit ist. Jene aber sind nur gute, von Gott geschaffene Dinge. Die Aufgabe von Gemeinde, von Kirche ist es, Menschen den Weg zur Rettung zu zeigen. Und das geht nur und einzig und allein durch Jesu Kreuz, durch Jesu Opfer und durch seine Auferstehung. Und diese von Jesus geretteten Menschen, da bin ich fest von überzeugt, die sollen politische Verantwortung übernehmen. Die sollen Mandate übernehmen in unserem Land. Die sollen ihr Wahlrecht ausüben. Aber Christus ist das Entscheidende. Und zwar nicht als Vorbild guter Taten, denen wir heute nacheifern können, sondern als ewiger Sohn Gottes, der Mensch wurde, um uns Menschen zu erlösen, der ohne Schuld gelebt hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der auferstanden ist, damit wir Rettung haben. Kommen wir nochmal auf meinen fiktiven Kirchenbesucher zurück, der heute das erste Mal einen Gottesdienst besucht. Was von dem, was er vielleicht am Vormittag in seinem ersten Gottesdienst gehört hat, was von dem wird ihm helfen, wenn er abends auf einmal auf dem Sterbebett liegen würde? Auf die Frage, ob er sich vor Gott für sein Leben verantworten kann, ob es überhaupt eine Hoffnung gibt, da hat er vielleicht überhaupt keine Antwort bekommen. Deshalb schreibt Johannes, deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung angenommen. Lasst uns prüfen, aber nicht nur andere, auch uns selber, immer wieder, unsere Gemeinde, unsere Kirche, lasst uns da wach sein, lasst uns die Geister prüfen. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Nach eurem Urteil sollt ihr handeln. Weil am Ende ist die Frage, wie gehen wir denn mit dem Prüfergebnis um? Johannes, der schreibt am Ende des Predigttextes, wir hingegen stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Wir sind von Gott. Mit dem Wir, da meint Johannes hier die Apostel, an ihrem Wort und am Wort des Herrn, das uns in der Bibel überliefert ist, daran gilt es, die Geister zu prüfen. Daran gilt es zu beurteilen, auf welche Lehren wir hören sollen und welche Lehren dem widersprechen. Lasst uns also hören, nicht nur mit den Ohren, sondern mit den Herzen, in denen der Glaube wohnt und in denen ein echtes Verlangen nach Gottes Wort vorhanden ist. Lasst uns hören, wo uns Gottes Wort gepredigt wird. Lasst uns hören, wo Jesus Christus im Mittelpunkt steht, wo sein Leben, sein Leiden und Sterben, wo das der Mittelpunkt der Verkündigung ist, wo Menschen gesagt wird, hier nur durch Jesus Christus kannst du Rettung für dich und dein Leben erfahren. Und lasst uns auch unsere Finger in die Wunde hineinlegen, wenn wir zum Punkt kommen, wo wir sagen, das ist nicht mehr der Fall. Hier geht's nicht mehr um Christus. Hier geht es um religiöse Ideen. Hier geht es nicht mehr um den lebendigen Jesus Christus, sondern nur noch um eine Idee von ihm. Nach eurem Urteil sollt ihr handeln. Hier geht es nicht um Besserwisserei, um Streiteslust oder Lieblosigkeit. Es geht um viel mehr. Es geht um die Ewigkeit. Prüft die Geister. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Ich bin irgendwie in der vergangenen Woche, das erlebe ich ganz oft, wenn Wahlen sind, dann fragen manche mal so nebenbei, na Herr Pfarrer, haben Sie eine Wahlempfehlung für uns? Ich möchte nur eines dazu sagen, weil das gilt genauso heute bei der Bundestagswahl. Prüf die Geister, das ist unser Auftrag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.